Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das haben wir heute schon mal gehört als Spruch für die Geburtstagskinder. Und ich finde, der Vers aus Jesaja 43, Vers 1, gehört sicherlich zu den schönsten Verheißungen im Alten Testament, denn sie macht das Verhältnis von Gott zum Menschen deutlich. Du bist mein. Diesem Vers möchte ich noch einen weiteren zur Seite stellen, nämlich: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt übernommen. Und diesen Satz sagt Jesus zu seinen Jüngern am letzten Mal in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium. In der Verheißung im Buch Jesaja kommt der Begriff fürchten, also Furcht, vor, und in der Zusage Jesu aus dem Johannesevangelium der Begriff Angst. Etwas Statistik. Furcht, das Wort Furcht kommt in der Bibel 104 Mal vor, den Begriff Furcht des Herrn nicht mitgezählt. Und Angst 91 Mal und da alle Abwandlungen nicht mitgezählt. Aber auch der Satz, fürchte dich nicht, wird 63 Mal erwähnt, so ungefähr. Furcht und Angst sind ein umfassendes Thema in der Bibel, wenn nicht gar ein zentrales. Von der ersten konkret erwähnten Gefühlsregung eines Menschen berichtet die Bibel nach dem Sündenfall. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Zweifellos haben Adam und Eva vor dem Sündenfall auch schon andere Gefühle empfunden. Schließlich waren sie ja nicht nur die ersten Menschen, sondern auch das erste Paar. Aber mit dem Sündenfall war den Menschen der Zweifel eingepflanzt worden, Gott nicht mehr uneingeschränkt zu vertrauen. Und damit kamen Angst und Furcht ins Leben. Und alles, was im Leben der Menschen schieflaufen konnte, hat hier seinen Anfang genommen, denn zwischen Himmel und Erde entstand ein Riss. Was sind nun aber Angst und Furcht? Meist werden diese Begriffe gleichbedeutend benutzt. Das sind sie zwar nicht, aber es gibt Übergänge. Angst ist ein Grundgefühl, das ich in bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis oder unlustbezogene Erregung äußert. Auslöser können hierbei erwartete Bedrohungen etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbilds sein. Das Wort Selbst hat sich seit dem 8. Jahrhundert vom indogermanischen Anghu, das bedeutet beengend, über Althochdeutsch Angust entwickelt. Es ist verwandt mit dem lateinischen Angustus oder Angustia für Enge, Beengung, Bedrängnis und Angor, Würgen. Und das sind durchaus Empfindungen, die wir im Rahmen der Angst verspüren. Furcht hingegen ist das Gefühl einer Bedrohung. Sie bezeichnet die Reaktion der Psyche auf eine gegenwärtige oder vorausgeahnte Gefahr. Furcht verfügt meistens über einen innerweltlich erfassbaren Gegenstand, ist meist rational begründbar und auf einen konkreten Gegenstand gerichtet, der als reale Bedrohung wahrgenommen wird. Angst hingegen ist ein ungerichteter Gefühlszustand, der als Gestimmtheit die Welterschließung im Ganzen betrifft. Je nachdem, wie ausgeprägt die Vorstellung des Menschen über die vermeintliche oder tatsächliche Gefahr ist, sind Übergänge zwischen Angst und Furcht möglich. Mit anderen Worten, wenn ich durch einen dunklen Wald gehe und ständig denke, dass hinter einem Baum ein Bösewicht lauern könnte, der hervorspringt und mich mit dem Messer bedroht, dann ist es Angst. Wenn er dann tatsächlich dasteht, ist es Furcht. Das Problem an der Angst ist, dass sie nicht so recht greifbar ist. Obwohl sie eher diffus und unbestimmt ist, löst sie gleichzeitig aber im Menschen reale Gefühle aus. Angst ist der Oberbegriff für eine Vielzahl von Gefühlsregungen, deren Gemeinsamkeit auf einer Verunsicherung des Gefühlslebens beruht. Als Grundängste des Menschen beschreibt der Psychoanalytiker Fritz Riemann die Angst vor Veränderung, die Angst vor der Endgültigkeit, die Angst vor Nähe und die Angst vor Selbstwertung. Aber auf alle Einzelheiten der Angst einzugehen, würde jetzt jeden Rahmen sprengen. Dabei ist Angst grundsätzlich ja nichts Schlechtes. Die Angst hat eine wichtige Funktion als ein die Sinne schärfender und Körperkraft aktivierender Schutz- und Überlebensmechanismus, deren tatsächlichen oder auch in vermeintlichen Gefahrensituationen ein angemessenes Verhalten einleitet, also Flucht oder Kampf. Da der Energieaufwand für eine Flucht geringer ist, übersehene Bedrohungen aber folgenschwere Auswirkungen nach sich ziehen, ist die Alarmanlage Angst von der Natur aus sehr empfindlich eingestellt, was bisweilen in Fehlalarmen resultiert. Das kann dann zu krankhaften Angststörungen wie Zwängen, die Furchtformen Verletzungsfurcht, Versagensfurcht, Berührungsfurcht und so weiter, die ganzen Phobien und die Paniken bis hin zu Psychosen führen. Kein Wunder, dass die Bibel der Angst und Furcht so viel Raum einräumt. Letztlich ist es etwas, das im Leben des Menschen auch sehr viel Raum einnehmen kann. Angst ist aber nichts Unabänderliches. Jede Form der Angst kann zwar gelernt, aber auch wieder verlernt werden. Wenn jemand zu Hause mit gefährlichen Geräten arbeitet, zum Beispiel einer Kreissäge, einem Trennschleifer, einem Rasenmäher oder einem Thermomix, dann sollte man seinen Kindern eine gesunde Furcht vor diesen Geräten beibringen, denn wir wollen ja, dass unsere Kinder mit allen Gliedmaßen aufwachsen. Wenn unsere Kinder dann groß sind, dann sollte man ihnen die Angst wieder ablernen, denn indem man ihnen den korrekten Umgang mit diesen Geräten beibringt. Mir wäre es natürlich auch lieber gewesen, irgendeine Patentlösung präsentieren zu können, mit der man den Teufelskreis der Angst durchbrechen kann. Trotzdem finde ich es interessant, dass die Schreiber der Bibel schon vor mehr als 2000 Jahren sich mit diesem Phänomen beschäftigten. Während meiner Dienstzeit bei der Polizei habe ich viel mit Angst und Furcht zu tun gehabt, mit meiner eigenen und der mit anderer. Zu der von Riemann genannten Angst vor Veränderung möchte ich auch noch die Angst vor dem Unbekannten stellen. Und eines kann ich mit Sicherheit sagen: Angst macht blöd. Die klügsten Menschen kommen in unbekannten Situationen an ihre Grenzen. Sie wissen nicht mehr, was zu tun ist und können keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wir können selbst nachlesen, im Internet oder im Fernsehen ansehen oder in der Zeitung lesen, für was für einen Irrsinn Menschen fähig sind, wenn die Lage für sie unübersehbar wird. Vom Leugnen der Corona-Pandemie bis oder der Energiekrise, vom Schuldsuchen bei anderen bis hin zur blanken Panik. Das war aber auch noch nie anders. Für die Pestepidemien im Mittelalter wurden die Juden verantwortlich gemacht, während in den spätmittelalterlichen Krisen in der kleinen Eiszeit ab dem 15. Jahrhundert, die zu Inflation und Hungersnöten wegen Missernten führte, machte man schnell Hexen verantwortlich. Und so könnte man die gesamte Menschheitsgeschichte durcharbeiten bis heute. Im heutigen Zeitalter der Aufklärung und der Information sollte man meinen, es wäre anders. Und trotzdem kommen gerade immer wieder die Urängste der Menschen zum Vorschein. Und in unserer modernen Gesellschaft wird die Angst vor diesem Unbestimmten schon als charakteristisch betrachtet, obwohl sich das wissenschaftlich nicht halten lässt. Auch die häufige und ständig wiederholte Annahme einer German Angst erweist sich im europäischen Vergleich, in dem Deutschland eines der niedrigsten Angstniveaus aufweist, als Mythos. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sagt Jesus selbst. Aber bemerkenswert ist, dass er sagt, ich habe die Welt überwunden und nicht, ich habe die Angst überwunden. Johannes geht noch weiter und ergänzt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und damit sind wir die, die die Welt überwunden haben. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Natürlich leben wir in dieser Welt. Natürlich frieren wir im Winter und hungern, wenn es nichts zum Essen gibt. Natürlich leiden und trauern wir. Wir freuen uns und lachen, wie alle anderen Menschen auch. Und wenn sich in unserer Situation heute, in die Gaskrise, die Teuerung der Lebensmittel, die Corona-Pandemie und das heiße Sommerwetter, auch noch die Berichterstattung sensationsheißender Medien mischt, die aus jedem umgefallenen Reissack in China gleich eine weltweite Krise stilisieren, dann wundert es nicht, dass selbst den Tapfersten unwohl wird. Die Angst bleibt uns also. Doch die Angst lähmt uns auch. Die Angst gaukelt uns vor, dass man angesichts der Zustände in der Welt nichts machen könne. Und so schafft sich Hoffnungslosigkeit Raum. Doch Paulus schreibt uns, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott lässt uns mit unserer Angst und auch der Furcht nicht alleine. Kraft, Liebe und Besonnenheit sind die Mittel, sich der Angst entgegenzustellen und die Welt zu überwinden. Also ist das, was wir sehen, nicht die letzte Wahrheit. Den Christen wurde und wird zum Teil auch noch heute vorgeworfen, dass sie die Menschen auf eine nicht näher bestimmbare Ewigkeit vertrösten. Ja. Das mag zum Teil auch stimmen, doch immer wieder waren es auch Christen, die die Nöte ihrer Zeit erkannten und schufen. Zwei Beispiele. Johann Friedrich Oberlin war von 1767 bis 1826 Pfarrer in Waldersbach im sogenannten Steintal im Elsass. Er erkannte schnell die wirtschaftlichen, sozialen und persönlichen Nöte und Bedürfnisse seiner ländlichen Kirchengemeinde. Er verbesserte im Steintal den Obstbau, die Wiesen und Bewässerungsanlagen, die Bodenqualität der Äcker und führte auch neue Saatgut- und Anbautechniken ein, als Pfarrer wohlgemerkt. Er legte Brücken und Straßen an, die er mit den heimischen Bauern selbst baute, um die eher abgelegene, hügelige Gegend zu erschließen. Auf seine Initiative hin entstanden auch Kleinkinderschulen. Er gilt somit als der Vater des Kindergartens und wird noch heute in Frankreich dafür verehrt. Oberlins Erziehungsgrundsatz war, erzieht eure Kinder ohne zu viel Strenge, mit andauernder zarter Güte, jedoch ohne Spott. Und das zu einer Zeit, in der Kinder noch als kleine Erwachsene betrachtet wurden und eines der bevorzugten Erziehungsmittel der Stock war. Bei Oberlins Ankunft im Steintal lebten in den 5 Dörfern seiner Gemeinde knapp 100 Familien in ärmlichsten Zuständen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Bevölkerung bereits auf etwa 3000 Personen angewachsen. Und von ihm beeinflusst, gründete Gustav Werner 1834 in Waldorf-Häslach die erste Kinderrettungsanstalt. Bereits 1848 wurden im Rettungshaus in Reutlingen an die 80 Waisenkinder versorgt. Werners Motto war, es ist mein unablässiges Streben der Kirche zu ihrer Vollendung, dem Reich Gottes zu seiner Verwirklichung, der seufzenden Kreatur zu seiner Erlösung zu helfen. Und somit könnten wir den ganzen Tag damit verbringen, alles aufzuzählen, was Christen in Notlagen vollbracht haben. Auch die regelmäßigen Berichte unserer Freunde aus Argentinien und Österreich zeigen doch, dass es in der Hoffnungslosigkeit der Menschen auch die Hoffnung des Glaubens gibt. Mir als rationaler Mensch der ich eigentlich nicht bin, hilft immer wieder der Blick in die Geschichte. Und dabei fällt mir auch immer wieder ein Spruch des weisen Königs Salomo ein. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, das ist neu. Es ist längst vorher schon geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Und das wurde vor beinahe 3000 Jahren gesagt. Manchmal hört man davon, dass wir in der Endzeit leben. Mag sein. Ich denke, dass Gott unserem Raum Zeitverständnis nicht unterliegt und Ewigkeit daher auch kein Zeit, sondern ein Daseinsbegriff ist. Das bedeutet für mich, dass die Endzeit, wenn man sie denn als Wartezeit auf die Wiederkunft Christi versteht, spätestens mit Jesu Himmelfahrt begonnen hat. Und die Zeichen, Kriegsgeschrei, Hungersnöte, Naturkatastrophen und so weiter, hat es zu allen Zeiten bereits gegeben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonik über diese letzte Zeit. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird das Verderben sie überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Selbst Paulus wagte keine Prognose, wann diese letzten Tage sein sollten. Und das sollte für uns kein Grund sein, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern hoffnungsvoll weiterzugehen. Jesus spricht über seine Wiederkunft in Lukas 21. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen werden über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies aber anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und so lange gilt die Zusage unseres Herrn. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber auch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen.